Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Herzlich willkommen. Heute ist ein Mann zu Gast, der es bis ganz nach oben geschafft hatte, um dann ganz nach unten fiel. Christian Wulff nämlich. Schön, dass Sie Zeit für uns haben, Herr Wulff.
Schönen guten Tag, Frau Führer.
Sie sind in Ihrem Leben in so viele Ämter gewählt worden. Sie waren Schulsprecher, Sprecher der Schülerunion, Stadtratsabgeordneter in Osnabrück, Ministerpräsident Niedersachsens, Bundespräsident Deutschlands. In welchem Amt, würden Sie sagen, wenn Sie jetzt mal zurückdenken, haben Sie die meiste Erfüllung gefunden?
Besonders schön war es sicher als Ministerpräsident des Landes Niedersachsen, weil man das bereits extrem gut kannte. Ich konnte mich darauf sehr lange vorbereiten, weil ich ja zweimal vergeblich gegen Gerhard Schröder angetreten war und es da jeweils nicht geschafft hatte und dann diese Jahre als Oppositionsführer einfach wusste, wenn du dann mal die Gelegenheit hast, dann kannst du gestalten, dann kannst du machen, all das, was du dir überlegt hast. Und deswegen waren die Jahre als Ministerpräsident für mich persönlich sehr, sehr herausragend und erfüllend.
Ich hätte jetzt fast gedacht, der Stadtratsabgeordnete in Osnabrück, weil man ja Ihnen nachsagt, dass Sie so gerne so ganz konkret Sachen erledigen.
Das stimmt. Deswegen war ich beispielsweise sehr, sehr gerne Schülersprecher meines Gymnasiums über 5 Jahre bis zum Abitur, wo wir mit der Schule Fahrten unternommen haben in andere Städte, wo wir Feste gefeiert haben, wo wir uns wirklich für einzelne benachteiligte Schülerinnen und Schüler extrem engagiert haben. Das hat mein ganzes Leben ausgezeichnet. Aber wenn Sie in einem Land zu Hause sind, die verschiedenen Landesteile kennen, dann können Sie auch als Ministerpräsident sehr konkret etwas umsetzen. Wenn ich heute durchs Land fahre, weiß ich, das Museum habe ich mit auf den Weg gebracht und die Sanierung und die Infrastrukturmaßnahme. Und an der Stelle haben wir das Ehrenamt gestärkt. Also dieses konkrete, sichtbare, das war mir tatsächlich immer wichtig. Das haben Sie genau richtig herausgelesen. Und man konnte aber auch als Ministerpräsident in Brüssel für Niedersachsen wirken. Man konnte im Bundesrat in Berlin schon wirken. Also diese Möglichkeiten in der Politik Spuren zu hinterlassen, die sollten viel mehr Menschen ermutigen, darüber nachzudenken, sich zu engagieren.
Christian Wulff, der frühere Bundespräsident und CDU-Politiker, hat ein paar Jahre für eine Zeitung gearbeitet, und zwar für die Emma. Das ist zugegeben ein billiger Scherz. Emma hieß nämlich die Schülerzeitung des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums EMA, das Christian Wulff in den 70er Jahren besucht hat. War das eine gute Zeit für Sie, Herr Wulff, die Schulzeit?
Wegen des vielfältigen Engagements war es auf jeden Fall eine tolle Zeit, weil ich ja dann auch den Landesschülerrat, den ersten überhaupt im Land, mit angehören konnte und weil ich auf Bundesebene der Vorsitzende der Schülerunion war und dann mit 18 im Bundesvorstand der CDU zu sitzen, das ist schon aufregend. Im Übrigen ist das nicht so witzig mit Emma, weil ich erstens guten Kontakt zu Alice Schwarzer habe und zweitens in jungen Jahren in den Bundesfachausschuss Frauenpolitik der CDU von Seiten der Frauen berufen wurde 1993 oder 1991 habe ich schon auf Wunsch von Helmut Kohl als einziger Mann mit 9 Frauen auf dem CDU-Bundesparteitag diskutiert über die neue Rolle der Frau im Vereinigten Deutschland. Also das war für mich immer ein sehr, sehr wichtiges Thema, was ich heute eher fast vernachlässigt sehe, nämlich die Vereinbarkeit Beruf, Familie, die stärkere Einbeziehung in die Wirtschaft der Frauen. Ich glaube, manches wäre uns erspart geblieben, hätten wir mehr Frauen in Führungspositionen, beispielsweise die Finanzkrise oder so. Also dieses EMA ist eine Zufälligkeit, das war natürlich Ernst Moritz Arndt, dieses EMA statt Emma. Aber die Zeitung hieß mit 2M Emma und in der habe ich natürlich auch mitgewirkt als Schülersprecher.
Und Sie haben schon mit 17 so wahnsinnig erwachsene Texte geschrieben. Ich zitiere mal, die Schülervertretung leistet einen Beitrag dazu, die Schüler zu selbstständig denkenden und verantwortungsbewusst handelnden Bürgern eines demokratischen und sozialen Rechtsstaats zu bilden.
Das hatte ich im Zweifel aus dem niedersächsischen Schulgesetz, denn in Niedersachsen gab es so ganz lebhafte Debatten damals zwischen Peter von Oertzen und Werner Remmers als den beiden herausragenden Kultuspolitikern des Landes. Und die hatten einen tollen Paragraph 2 des Schulgesetzes, der bis heute gültig ist und eigentlich alles umschreibt, was Schule bewirken soll. Nämlich Menschen zu einer eigenen Entscheidung zu führen, zu Toleranz, zur Vielfalt, zu Engagement, zu einem europäischen Bewusstsein. Da zum Beispiel setzt die AfD an und sagt, Schulpflicht ist überhaupt nur verantwortbar, wenn all sowas rauskommt aus der Schule, wenn die nicht mehr prägt, nicht mehr zur Demokratie erzieht, sondern wir die von außen beeinflussen können. Das ist sozusagen dann Extremistengut und Radikalengut.
Ich bleib jetzt mal hartnäckig in Ihrer Jugend. Herr Wulff, stimmt es, dass Sie die 10. Klasse wiederholen mussten, weil Sie eine 6 in Französisch bekommen haben?
Also wir hatten in einer Arbeit eine 6, in der Note im Zeugnis war es eine 5, aber ich habe tatsächlich die Klasse 10 wiederholt und habe das als gar nicht so großes Unglück empfunden, weil ich halt gern zur Schule gegangen bin. Aber das, es macht Mut, deswegen habe ich das immer offen erklärt, es macht Mut all denen, die jetzt zum Sommer hin gerade um ihre Versetzung fürchten, dass ein Wiederholen einer Klasse keinerlei Optionen im Leben beeinträchtigt.
Man kann damit Bundespräsident werden. Aber wir haben schon gehört, das ging ja ganz früh los mit Ihrem gesellschaftlichen oder sagen wir mal Engagement für die Gemeinschaft, für eine Gruppe, als Schulsprecher, Reisen. Sie haben Schülerpartys organisiert mit großem Erfolg, habe ich gelesen. Es wurde viel Geld eingenommen, was dann wiederum in die Schüler-AGs geflossen ist. Das sind ja so zwei Motive, die sich durchziehen. Also zum einen so ein recht hoher moralischer Anspruch, wir hatten gerade dieses Zitat, und zum anderen dieses konkrete Handeln für eine Gruppe. Haben Sie eine Idee, wo das herkommt, oder waren Sie schon als 10-Jähriger einfach so?
Aus heutiger Sicht bin ich meinem Vater, den ich gar nicht so viel erlebt habe, weil meine Eltern geschieden waren, getrennt waren, ich den nur sehr selten gesehen habe, bin ich aber letztlich meinem Vater dankbar, der mich extrem verantwortungsvoll geprägt hat. Der ist 1913 geboren worden und hat Weimar, den Untergang der Weimarer Republik, die Nazizeit miterlebt, war auch verstrickt und hat daraus für sich die Konsequenz gezogen, aus diesen schrecklichen Erfahrungen Pazifist zu werden, Sozialdemokrat zu werden und sich zu engagieren. Und der hat mir bereits mit 10 Jahren damals am Tag der Bundestagswahl die Frage gestellt, was ich denn wählen würde. Und ich habe natürlich gesagt, ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht, ich bin 10. Und er hat dann gesagt, ja, später in den nächsten Jahren solltest du dir Gedanken machen, weil die Weimarer Republik an zu wenig Demokraten untergegangen ist. Und wir brauchen einfach Demokraten. Und ich sollte mich für irgendeine Partei engagieren, interessieren. Hauptsache eine demokratische. Welche sei mir überlassen? Und so sollten wir auch heute unsere Kinder prägen, dass wir sagen, werdet nicht extremistisch, radikal, stellt nicht in Frage alles, was wir an Gutem haben, aber setzt euch für das Gute ein und bringt euch selber ein und interessiert euch, lasst euch wählen, wählt zumindest. Also diese Prägung habe ich von meinem Vater bekommen und dann habe ich etwas erlebt in der Kindheit, das war quasi immer zwei Pole. Meine Mutter war katholisch, mein Vater evangelisch, meine Mutter war CDU, mein Vater SPD. Sie hatten ganz unterschiedliche Meinungen, Auffassungen und ich spürte, man will nicht dem einen Recht und dem anderen Unrecht geben, sondern sucht das Beste an beidem und versucht zu vermitteln. Und ich glaube, dadurch bin ich ein gewisser Brückenbauer geworden, der sagt, es ist meistens nicht weiß oder schwarz, sondern es ist irgendwo dazwischen im Graubereich.
Wie häufig Scheidungskinder dann eben versuchen zu vermitteln zwischen den Eltern.
Das ist, glaube ich, meine Prägung, ja.
Ihre Mutter hat dann ja noch eine zweite Ehe versucht, auch die ging in die Brüche. Und dann ist ihre Mutter an Multipler Sklerose, an MS erkrankt. Ich glaube, sie waren 16 und sie hatten eine jüngere Schwester und eine ältere Schwester. Und sie haben sich dann um ihre Mutter gekümmert, auch um die jüngere Schwester. Und ich habe immer so gelesen, da hätten sie gelernt, Hürden zu überwinden und dran zu bleiben. Aber ich hatte so den Gedanken, eigentlich waren sie schon so, sonst hätten sie das ja gar nicht alles gepackt.
Ja, ich war sicher schon sehr an bestimmten Dingen interessiert, aber ich war noch nicht erwachsen, sondern wurde durch diese Situation erst erwachsen. Ich war vielleicht im Politischen sehr interessiert, habe da sehr viel gelesen und vielleicht auch schon erwachsen formuliert. Aber in der Menschwerdung, in der Erwachsenwerdung war ich in dem Moment, als die Diagnose kam und die Herausforderung kam und die Verantwortung kam, war ich in das Erwachsensein gestellt. Also das Kindheits-Ich wurde dann tatsächlich unterdrückt und es kam ein Erwachsenen-Ich auf in der Not und man hat sich dann selber nicht die Frage, oder eigentlich nicht Mann, sondern ich habe mir dann die Frage zu stellen gehabt, läufst du vor dieser Situation weg oder stellst du dich ihr? Und wenn du dich ihr stellst und du bewältigst sie, dann gibt das vielleicht auch unheimlich Aufwind und Rückenwind und Erfahrungen. Das hat man sich vielleicht nicht intellektuell jetzt so als Frage direkt vorgestellt, aber in mir ist das, glaube ich, aus heutiger Sicht abgelaufen und habe dann ganz viel Hilfe bekommen aus der Kirchengemeinde, aus der Nachbarschaft. Habe erlebt, dass da Engel ins Leben treten, die mit einmal da sind, die mit einmal zur Verfügung stehen, die helfen. Das Amt, das Jugendamt hat gesagt, ja, der kann mit der Mutter und der kleinen Schwester in diesem Familienhaushalt zu dritt bleiben. Das ist dem zuzutrauen, den Überblick zu behalten, mit Hilfe all der anderen, der Pflegedienste. Und dann haben wir es sehr lange, viele Jahre geschafft, dass meine Mutter bei uns zu Hause leben konnte und dass meine Schwester eine gute Entwicklung genommen hat.
Aber es ist ja keine leichte Situation, wenn, ob jetzt die Mutter oder der Vater, also wenn man ein Kind ist, erkrankt, waren Sie vielleicht manchmal auch wütend auf Ihre Mutter?
Wenn ich denn wütend war, dann sicher eher auf den Mann meiner Mutter, der uns in der Situation dann aus ganz anderen und eigenen Gründen verlassen hat. Man sieht die Mutter eher hilfsbedürftig, pflegebedürftig. Ich muss vielleicht auch einschieben, dass Multiple Sklerose damals eine Erkrankung war, die wie heute als unheilbar gilt, aber die Behandlungsmöglichkeiten waren sehr viel schlechter, die Diagnosemöglichkeiten, bis man es wirklich erfuhr, es ist Multiple Sklerose in verschiedensten Fachkliniken in Baden-Württemberg, in Göttingen, am Universitätsklinikum. Das war ein ganz mühseliger Prozess und da ich seit über 20 Jahren Schirmherr der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft bin, will ich doch sagen, heute ist die Diagnose MS, eine Diagnose, bei der sehr viel früher, sehr viel schneller den Menschen geholfen werden kann. Da gibt es Kontaktgruppen im Umfeld, da gibt es Ratschläge, jede MS verläuft anders, aber es ist nicht mehr ein so einschneidendes Momentum, wenn der Arzt sagt, Sie haben Multiple Sklerose, wie es damals bei meiner Mutter war. Das hat sich verändert, das will ich sagen für die, die uns jetzt vielleicht zuhören. Und man kann genauso alt werden wie andere und man kann auch alles weitermachen wie andere. Man kann auch im Berufsleben bleiben, natürlich mit bestimmten Beeinträchtigungen, wenn man bestimmte milde Verläufe hat und wenn die Schübe behandelt werden. Im Falle meiner Mutter war es eine extreme Multiple Sklerose, die damals so gut wie nicht behandelt werden konnte und sehr schnell zur kompletten Lähmung geführt hat, sodass sie bettlägerig war und ich sie dann auch mit dem Rollstuhl transportiert habe und auch in der Wohnung befördert habe.
Bis sie dann in ein Heim gezogen ist, als es nicht mehr ging und Sie dann Ihre erste eigene Studentenbude hatten. Herr Wulff, Sie hatten vorhin gesagt, Ihr Vater Sozialdemokrat, Ihre Mutter Christdemokratin. Warum haben Sie sich für die CDU entschieden eigentlich?
Fragt man sich das ganze Leben lang und für mich war ursächlich, dass die CDU eine eher positive Einschätzung hatte, dass wir die soziale Marktwirtschaft haben, dass wir die europäische Einigung haben, dass wir die freiheitliche Grundordnung haben, die ja wesentlich von CDU-Politikern geprägt wurde und dass sie den harmonischen Ansatz hat, in sich als Volkspartei Frauen, Männer, junge, alte, Arbeitgeber, Arbeitnehmer zusammenzuführen.
Das haben Sie damals, ich frage jetzt meine, Sie waren ja 16.
Ja, weil ich habe in die Hand bekommen eine Schülerzeitung, wir sind für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, wir sind das, wir wollen dieses tolle Land, was an manchen Stellen große Fehler hat, weiterentwickeln, verbessern durch aktive Maßnahmen, während die linken Schülergruppen, gerade die Jugendorganisationen der Sozialdemokratie, aber auch der Liberalen, der FDP, und Grüne gab es ja noch nicht, die haben eher den Stachel gelockt und haben alles in Frage gestellt, haben quasi die Revolution ausgerufen, wollten alles umgestalten, eher klassenkämpferisch. Naja. Und die Kampfkraft der einen Gruppe gegen die andere zu stärken, das war für mich Sozialdemokratie damals seitens der Jungsozialisten. Das kam für mich überhaupt nicht in Frage.
Weil wollten ja Harmonie.
Ja, ich glaube, das ist der tiefere Sinn, dass für mich auch die CDU dann ein Stück weit Familie wurde. Da traf ich dann den Arbeiter vom Grünflächenamt und den Unternehmer in Osnabrück und alle waren auf eine gemeinsame Basis hin irgendwo engagiert. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, diese Harmonie einer Volkspartei als die Kampfkraft einer Klassenpartei. Das war für mich der tiefere Grund, mich bei der Jungen Union, Schülerunion, CDU wohlzufühlen.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Heute ist Christian Wulff zu Gast, ehemaliger Ministerpräsident, ehemaliger Bundespräsident. Herr Wulff, ich habe hier eine Liste von Eigenschaften, die Ihnen von Weggefährten und Beobachtern zugeschrieben werden. Ich habe mal 5 ausgewählt und trage die Ihnen mal vor und Sie sagen, ob die zutreffen oder nicht. Zielstrebig.
Ja.
Machthungrig. Nee, machtbewusst.
Machtbewusst, ja.
Ausdauernd.
Ja, absolut.
Fleißig, ein Aktenfresser.
Ja, bei allem, das ist aber, glaube ich, für alle Menschen so, was einem Spaß macht, da kann ich endlos lange lesen und arbeiten. Bei Dingen, die einem weniger liegen, wie Französisch, darüber hatten wir gesprochen, da war ich keineswegs fleißig. Sonst wäre Schaden von mir abgewandt worden.
Und das fünfte, nachtragend. Sie hatten ein Elefantengedächtnis.
In gewisser Weise stimmt das auch, dass ich mich an ganz, ganz viele Dinge, Momente, Situationen erinnern kann und darauf zurückkommen kann. Ich führe es mal darauf zurück, dass ich so lange immer politisch, gesellschaftlich engagiert war und deswegen die meisten Teile meines Hirns dafür reserviert sind. Und wenn ich einen Nagel in die Wand schlagen soll oder so etwas
unfähig bin. Naja, aber nachtragend heißt ja was anderes. Der hat mich damals 1988 geschnitten.
Ja, das sind zwei Dinge, genau. Viel zu wissen, Elefantengedächtnis, deswegen hatten Sie zwei Begriffe. Das meine ich schon, zu diesen Dingen zu haben. Nachtragend in dem Sinne, dass man über das daraus quasi Konsequenzen ziehen, dazulernen, Erfahrungen sammeln und aus den Erfahrungen klug werden. Ich nicht in dem Sinne von heimtückisch jetzt zurückzahlen, sozusagen mit gleicher Münze oder so, weil mal derjenige da, sondern da vergesse ich die Dinge und da habe ich gar keine Zeit dafür, sie mir zu merken, zu behalten. Also ich habe keinerlei Rachegelüste, aber einige, die haben sich gewundert, dass wenn sie dann vermehrt immer wieder und so weiter versuchten, bestimmte Dinge zu blockieren, dass man das sehr wohl wusste, dass sie da konsequent waren und andauernd waren. Und das haben sie manchmal ein bisschen unangenehm gefunden. Deswegen war ich nie überall und immer beliebt, sondern es war durchaus bekannt, dass ich meine Überzeugungen pflege, zielstrebig verfolge und dass andere darunter auch gewissermaßen, wenn sie andere Auffassungen haben, durchaus sich die Zähne ausbeißen können.
Habe ich was Wichtiges vergessen, eine wichtige Eigenschaft?
Naja, vielleicht noch ein bisschen zurückhaltend. Ich habe immer gedacht, wenn ich es auf zwei Begriffe reduzieren muss, eben einerseits entschlossen, also schon zu wissen, was man will, aber andererseits auch zurückhaltend. Also ich habe eine ganze Reihe von Ämtern nicht angestrebt und nicht unbedingt haben wollen, sondern da wollten andere, dass ich sie mache. Und habe mich eher oft auch in die Warteposition begeben, dass Dinge sowieso irgendwann auf einen zulaufen könnten. Und gehe in einen Saal am liebsten vorne rein an der Seite und bin dann da, während andere einziehen und in alle Richtungen winken, obwohl gar keiner zurückwinkt. Also diese Art von Aufdringlichkeit, die habe ich immer gehasst, sondern ich bin eher ein zurückhaltender, eher schüchterner Mensch, der lieber über Inhalte kommt, als jetzt durch den Einzug des Matadors.
Aber Sie konnten auch mal frech sein. Sie haben zum Beispiel, da waren Sie, wie heißt das genau, Bezirksvorsitzender der CDU Emsland-Osnabrück 1971, Herrn Kohl gesagt, immerhin Helmut Kohl, dem Großen, Sie sind gleich groß, aber nicht so gewichtig, dass der auf Sie selbstgerecht wirken würde. Ich glaube, das hat sich niemand sonst getraut.
Ja, das war nicht 71, dieses Jahr.
91.
Ja.
Habe ich 71 gesagt? Um Gottes Willen. Ja. Nein, 1991.
Tatsächlich in einer Sitzung des CDU-Landesvorstandes, in die Helmut Kohl kam und es eine sehr aufgebrachte Atmosphäre gab, habe ich halt ihm direkt gesagt, ich könne es im Letzten nicht beurteilen, aber auf mich wirke er selbstgerecht. Und das sei für einen Politiker unverzeihlich und darüber müsse nachgedacht werden. Und er hat es zum Anlass genommen, danach zu mir zu kommen und zu fragen, ob ich nicht mal in Bonn wäre. Und ich habe dann gesagt, koch mich schon ab und an hin. Und dann hat er gesagt, dann melden Sie sich mal bei mir im Vorzimmer bei Juliane Weber, meiner Chefsekretärin. Und die gibt Ihnen dann einen Termin. Und ein paar Tage später habe ich dann dort angerufen und dann hat sie bei meiner Sekretärin angerufen und gesagt, Herr Wulff soll dann und dann hier hinkommen. Wenn er nicht kann, soll sich nochmal melden, sonst würde ich jetzt erwartet. Und dann kam meine Sekretärin aufgeregt in mein Büro, dass da ein Anruf aus Bonn war. Und ich habe gesagt, dann müssen wir uns nicht wieder melden, das kann ich einrichten, da fahre ich hin. Und das hat mir gezeigt, dass direkt die Ansprache kritischer Dinge im Gegenüber immer das Richtige ist, als es über Dritte außerhalb der Seele zu verbreiten. Nein, ich habe immer direkt gesagt, wenn mir was nicht gefiel oder ich es anders gesehen habe.
Okay, also zielstrebig, ausdauernd, fleißig, machtbewusst, Elefantengedächtnis und zurückhaltend, aber doch auch gerade heraus. Alles Eigenschaften, die Ihnen bei der weiteren Karriere geholfen haben. Denn also von der Schülerunion ging es weiter zur Jungen Union, zum CDU-Landesvorstand. Und das alles ja erst neben der Schule, dann neben dem Studium, Jurastudium, neben der Pflege Ihrer Mutter. Haben Sie nie mal sehnsüchtig im Sommer aus dem Fenster geguckt und gedacht, Mensch, und die anderen sind jetzt im Schwimmbad?
Was alles so daneben geht, habe ich eigentlich nach meinem Rücktritt als Bundespräsident gelernt. Da bin ich dann mit Freunden Squash spielen gegangen und habe gesagt, wir müssen nichts vorreservieren, wir gehen mittags, da wird die Halle leer sein. Und dann sah ich in dieser Squashhalle, dass alle Courts belegt waren und wunderte mich, dass man mittags Squash spielen kann, wo man doch eigentlich den Tag über arbeitet. Also wenn Sie das so ansprechen, dann fällt mir das Beispiel dazu ein.
Aber ich meine so mal mit 22, wo andere junge Menschen Party machen, hat Christian Wulff seine Mutter gepflegt und sich ansonsten in der Jungen Union engagiert.
Ja, das machen ja Menschen, die jetzt als Computer-Nerds Softwareprogramme schreiben oder die als Spitzensportler den Tag über trainieren und in den Nachtstunden lernen, um noch einen Abschluss zu machen. Also es gibt's ja in vielen Bereichen, dass man eben eine Spezialmotivation, vielleicht auch Begabung nutzt und in der glücklich ist und das andere
bewusst. Haben Sie nicht vermisst?
Nein, das habe ich nicht vermisst, sondern es hat einfach mir quasi Politik immer alles gegeben, ganz viel mit Gleichaltrigen, ganz viel mit verschiedenen Menschen, verschiedener Ansichten, Vorstellungen. Man hat ja auch viel Widerstand bekommen. Es dachten ja alle Unterschiedliches. Und gerade als jemand aus der Jungen Union, der Schülerunion, war man in den 70er Jahren auch unter starkem Druck. Die Mehrheitsmeinung ging eigentlich ganz woanders hin und man musste sich rechtfertigen und musste lernen, gut zu argumentieren, auch an der Universität war man eher mit seinen Auffassungen Minderheit und trotzdem war ich Sprecher der Fachschaft Rechtswissenschaften an meinem Fachbereich der Universität. Also das hat einem eine ganze Menge an Breite, an Vielfalt, an Kontakten gegeben und ich habe nichts vermisst, für das ich verzichtet hätte.
Sie haben dann während des Studiums Ihre erste Ehefrau, Christiane Vogt, kennengelernt und dann noch bevor das erste Kind geboren wird, das 1993, sind Sie schon Spitzenkandidat der CDU Niedersachsen mit 33 Jahren. Sie sollen keine Sekunde gezögert haben, als der damalige Landesvorsitzende Josef Stock Sie gefragt hat, ob Sie das machen wollen.
Das hat ihn total geschockt und hat überlegt, ob ich der Richtige sein könnte. Zur Geschichte gehört allerdings, dass mich Helmut Kohl fast ein Jahr vorher darauf angesprochen hat. Und ich ein Jahr lang drüber nachdenken konnte. Ja, stellen Sie sich vor, ich kriege das Thema auf den Tisch und sage sofort zu, das wäre ja unverantwortlich. Und den Eindruck hatte Josef Stock als Landesvorsitzender in dem Moment. Aber nein, Helmut Kohl hatte mir ein Jahr vorher gesagt, dass er Rudolf Seiters unbedingt in Berlin weiter braucht, dass andere dafür aus seiner Sicht nicht geeignet seien und ich mich auf die Frage einstellen sollte, dass ich nicht nur für den Landtag in Niedersachsen kandidiere, sondern auch als Spitzenkandidat antrete. Und der Hintergedanke der Beteiligten war, gegen Gerhard Schröder ist es sowieso schwer, wenn der da das erste Mal zur Wiederwahl ansteht. Also im Grundsatz muss der Kandidat einmal üben, um dann beim nächsten Mal gewinnen zu können. Das war, glaube ich, der Hintergedanke.
Ja, aber trotzdem, Herr Wulff, Sie waren 33, Sie waren relativ frisch verheiratet, Sie hatten gerade ein kleines Baby zu Hause, Sie hatten eine Arbeit als Rechtsanwalt und waren ja auch sonst genug beschäftigt, haben wir gerade gehört. Was hat so diesen Ausschlag gegeben, diese Entscheidung? Das heißt ja, ich mache jetzt Politik zum Beruf.
Das waren Abläufe, die man sich so vorstellen muss, dass ich immer spürte, ganz jung schon im CDU-Bundesvorstand, habe ich gedacht, hier kannst du jetzt 2 Jahre beobachten, hier wirst du nie wieder sein. Aber dann die Jahre darauf spürte man immer wieder, wie viel Erwartungen, Hoffnungen eingesetzt werden. Und dann habe ich immer gesagt, ich muss für Politik total unabhängig sein. Ich muss jederzeit sagen können, ich gehe wieder zurück in einen ordentlichen Beruf, ich gehe aus der Politik raus. Und dafür musste ich 2 vernünftige Staatsexamen machen, dafür musste ich als Anwalt unabhängig sein. Nur in dem Moment, als ich dann Anwalt war, kam eben der Anruf des damaligen Ministers Werner Remmers und er sagte so, jetzt kommst du nicht drum herum, ich bin jetzt 16 Jahre Vorsitzender, jetzt bitte ich dich, den Vorsitz zu übernehmen, weil du dafür das Potenzial hast. Und dann kamen eben Landesminister und der Bundeskanzler und der Landesvorsitzende und andere und sagten, machen Sie das, trauen Sie sich das zu, Sie können das und entwickeln Sie sich in dem Amt. Und genau das ist dann passiert, das habe ich keine Sekunde bereut, weil es natürlich auch eine extreme, reizvolle Herausforderung ist, aktiv in einem Land dann zu wirken. Also man ist ab 18 erwachsen und mit 33 in der Lage, solche Entscheidungen zu treffen, die natürlich meine Frau mitgetragen hat. Und das haben wir natürlich gemeinsam damals entschieden.
Wer Christian Wulffs Lebenslauf studiert, könnte abergläubisch werden oder zumindest Bestätigungen für die Regel finden, aller guten Dinge sind drei. Er brauchte drei Anläufe, um zum Bundespräsidenten gewählt zu werden. Er ist zum dritten Mal verheiratet und erst bei der dritten Kandidatur, das war im Jahr 2003, wurde er zum Ministerpräsidenten von Niedersachsen gewählt. Sie haben es vorhin schon mal kurz erwähnt, Herr Wulff, und da kamen Ihnen natürlich jetzt diese Eigenschaften von zielstrebig und ausdauernd entgegen. Sie waren 10 Jahre lang der ewige Kandidat. Wie haben Sie das denn durchgehalten? Zweimal und nicht nur knapp verloren, Sie haben wirklich historisch schlechte Ergebnisse für die CDU Niedersachsen eingefahren.
Da muss ich Ihnen jetzt das erste Mal widersprechen.
Nach 30, nicht das schlechteste, aber nach 30 Jahren.
Nein, da muss ich Ihnen fundamental widersprechen.
1994.
Also wenn
1998 war es noch schlechter.
Bei den Ergebnissen muss ich Ihnen fundamental widersprechen. Also wissen Sie, wenn der Friedrich Merz heute 36% bekäme, beziehungsweise 36,4 oder 35,9, dann würde die Republik aus den Fugen geraten. Also andere sind mit, weiß ich nicht.
Ja gut, aber wir reden jetzt von 1994 ja, und
also
98.
1994 war es so, um es kurz zu sagen, 1994 war es so, dass Ernst Albrecht 1990 ein paar Prozent mehr hatte, aber dann als 33-Jähriger gegen Gerhard Schröder bei seiner ersten Wiederwahl im Amt als Ministerpräsident. 36,4%, das war im Grunde genommen ein sehr gutes Ergebnis.
Das ist jetzt eine Interpretationssache. Also Fakt ist aber, es war das schlechteste Ergebnis seit 30 Jahren für die CDU in Niedersachsen.
Das weiß ich. Ja, okay, es gab im Grunde genommen in Niedersachsen zu den Zeiten, über die Sie jetzt sprechen, drei Parteien, SPD, CDU und FDP. Da waren die Grünen dazugekommen und es waren auch die Linken dann irgendwann dazugekommen. Es war nach der Wende ein anderes Deutschland als vor der Wende 1990. Und ich fand das erste Ergebnis 36,4%, wenige Prozent weniger als Ernst Albrecht als Amtsinhaber, durchaus akzeptabel. Und das nächste Ergebnis war schlechter, ein halbes Prozent schlechter und war total enttäuschend. Und da war Faktum, dass die Bürger in Deutschland nach 16 Jahren Helmut Kohl einen Wechsel wollten. Und sie wollten keinen Wechsel von Helmut Kohl zu Oskar Lafontaine, sondern sie wollten einen Wechsel zu Gerhard Schröder. Und es ist dann Gerhard Schröder und der SPD gelungen, mit Millionen Aufwand und Anzeigen eine Situation zu schaffen. Es ginge um den Kanzlerkandidaten der SPD. Und am Wahlabend selber hat dann Oskar Lafontaine erklärt, Gerhard Schröder ist unser Kanzlerkandidat. Also beide Wahlen hatten auch besondere Aspekte. Und als diese beiden dann nicht mehr zutrafen, bin ich ja zusammen mit der FDP mit 56% zum Ministerpräsidenten 2003 gewählt worden. Trotzdem ist es eine ungewöhnlich lange Wegstrecke und es ist nur wenigen Menschen vergönnt, ein drittes Mal antreten zu dürfen oder auch die Kraft zu haben, ein drittes Mal anzutreten. Das ist außergewöhnlich.
Also Willy Brandt, die Partei hinter sich zu haben.
Genau, Willy Brandt ist zum dritten Mal angetreten und gewählt worden. Der war aber vorher regierender Bürgermeister von Berlin und der war Mitglied der Großen Koalition als Minister und ist aus der Position heraus angetreten, aus der Opposition heraus dreimal anzutreten. Ich glaube, das ist nur übertroffen von dem brasilianischen Präsidenten Lula. Der ist im vierten Anlauf gewählt worden. Also das ist weltweit in Demokratien sehr außergewöhnlich.
Und meine Frage war ja an Sie. Wie haben Sie das durchgehalten, diese Ziele? Also wie haben Sie es geschafft, sich immer wieder zu motivieren? Es gab ja auch Zweifler, es gab ja auch Gegner in der Fraktion zumindest, wenn auch nicht so in der Partei.
Natürlich haben Sie dann auch Kritiker, wenn Sie das erste Mal verlieren, das zweite Mal verlieren, ob Sie ein drittes Mal antreten. Dass aber niemand die Stimme erhoben hat, zu sagen, er möchte antreten oder jemand anders vorschlagen, anzutreten, zeigt ja auch, dass letztlich Konsens bestand, dass auch die äußeren Einflüsse mitverantwortlich dafür waren, dass es 98 bei dieser Wahl Schröder-Lafontaine in der aufgeheizten Stimmung aus diesen Gründen dann nicht funktioniert hat. Aber es war ein langer Weg, vor allem die dritte Periode war 5 Jahre lang, die war verlängert um ein Jahr. Und wenn Sie 98 wissen, es dauert jetzt bis 2003, dann wissen Sie, das ist eine lange Wegstrecke, dann müssen Sie sich da neu motivieren. Und dann wissen Sie allerdings auch, dass es danach dann vorbei sein kann. Also das war natürlich völlig klar, 2003 wird man gewählt oder man geht zurück in die Anwaltstätigkeit, in die andere berufliche Laufbahn und scheidet aus der Politik aus. Darum ging es bei der Landtagswahl 2003.
Und was Christian Wulff dann daraus gemacht hat, darüber sprechen wir gleich. Laut sein, um mal den Hass und all die Wut. Wenn nur im Gestern lebt,
und Mauern baut. Der duckt sich, weil ihm vor der Weitsicht und dem Morgen graut. Doch Fakt ist, alles ist vergänglich, nur der Wandel hat Bestand. Und wer sich weigert, das zu sehen, fährt die Welt gegen die Wand.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit dem Titel Laut sein von einer Band aus Hannover, Maybe Bob. Und das ist ein Titel, den sich Christian Wulff gewünscht hat für das Gespräch heute. Warum haben Sie sich diesen Song gewünscht, Herr Wulff?
Es ist moderne Popkultur, Pop-Chormusik. Maybe Bob sind für uns ein richtiges Flaggschiff, auch für den Deutschen Chorverband, dass man richtig Inhalt transportieren kann. Für mich ist dieses Lied Laut sein etwas, was zur Demokratiebewegung jetzt passt, zu den großen Demonstrationen in unserem Land, dass man deutlich macht, nichts kam von allein und nichts ist automatisch von Dauer, sondern Bürgerinnen und Bürger müssen sich selbst lautstark einmischen in die Demokratie und für die Demokratie streiten, weil Demokratie gefährdet ist, wenn es zu wenig Demokraten gibt. Mir hat die Widerstandskämpferin Freya von Moltke mal gesagt, ja, kurz vor ihrem 100. Geburtstag, ja, die Weimarer Republik ist untergegangen, weil die Menschen das Gefühl verloren hatten, für ihr eigenes Land selbstverantwortlich zu sein. Und Maybe Bob singt mit Lautsein, wir, jede und jeder Einzelne ist verantwortlich für unser Land und für unsere Demokratie. Und deswegen ist das für mich ein ziemlich kultiger Song und ich freue mich, dass wir den spielen können.
Sagt Christian Wulff, der, wie gesagt, 2003 dann endlich von den Niedersachsen, beziehungsweise seine CDU wurde dann endlich von den Niedersachsen gewählt mit einem damaligen Traumergebnis von 48,3%. Das waren 13 Prozentpunkte mehr als bei der Wahl zuvor. Und das war die letzte Chance, ne?
Das war die letzte Chance. Also das war allen klar, insbesondere mir, dass wenn das nicht geklappt hätte, ich mich aus der Politik zurückgezogen hätte. Das habe ich auch am nächsten Morgen im Bundesvorstand in Berlin gesagt und da hat mir auch jeder beigepflichtet. Das war der dritte und letzte Anlauf und zum Glück hat es geklappt. Vorher hat mir auch Motivation gegeben, dass ich da, wo ich bekannt war, gewählt worden war, also auch schon 1994, wie 98 habe ich meinen Wahlkreis in Osnabrück immer direkt gewonnen. Hätte ich dort, wo man mich kannte, nicht gewonnen, hätte ich mir auch mehr selbstzweifelnde Fragen gestellt. Aber so habe ich mir immer gesagt, du musst halt im ganzen Land bekannt werden, dann wird es klappen können. Dann klappte es und das war natürlich einer der unvergesslichen Momente in meinem politischen Leben.
Was man auf jeden Fall, glaube ich, lernt aus diesen drei Wahlen ist, dass auch Politiker natürlich, wie wir alle, sehr von den äußeren Umständen abhängig sind. Nicht? Die ersten beiden Male haben sie gegen einen extrem beliebten Gerhard Schröder kandidiert. Es gab eine nicht besonders beliebte CDU-geführte Bundesregierung in Bonn-Berlin. Und beim dritten Mal haben sie gegen einen recht glücklos agierenden, um es freundlich auszudrücken, Sigmar Gabriel kandidiert. Es gab Rot-Grün in Berlin, die auch gerade nicht besonders talentiert waren. Auf jeden Fall haben sie dann ja ziemlich schnell tatkräftig losgelegt. Und ich habe mir nochmal so angeguckt, was Sie alles so getan haben in Ihrer Zeit als Ministerpräsident. Und das ist natürlich jetzt heute, glaube ich, in allen Einzelheiten gar nicht mehr so von Interesse. Aber was ich interessant fand, was, glaube ich, niemand mit Ihnen jetzt heute so direkt verbindet, dass Sie doch in dem Politikbereich innere Sicherheit ein ziemlicher Hardliner waren, zumindest. Also Sie haben zusätzliche Stellen für die Polizei geschaffen. Sie haben den finalen Rettungsschuss, also den gezielten Tötungsschuss, ins niedersächsische Polizeigesetz aufgenommen. Sie haben die akustische und visuelle Wohnraumüberwachung erheblich ausgeweitet, wurde allerdings zwei Jahre später vom Bundesverfassungsgericht wieder einkassiert. Und Sie haben sogar eine Gendatei, eine DNA-Datei für alle Straftäter, sogar für Ladendiebe gefordert. Sind das Punkte, die Sie heute auch noch so unterschreiben würden, Herr Wulff?
Wenn man jetzt von Einzelheiten absieht, dann bin ich auch heute noch in der Frage der inneren Sicherheit ein Hardliner. Das war ich immer, habe darüber auch Veröffentlichungen gemacht und das bleibe ich auch, weil die Pflichtaufgaben des Staates sind, die äußere Sicherheit herzustellen, die innere Sicherheit aufrechtzuerhalten, in Bildung und Infrastruktur zu investieren. Und heute viele deshalb so unzufrieden sind, weil sie sagen, der Staat kümmert sich um jeden Mist, wie wir zu sprechen haben, zu heizen haben, zu fahren haben, zu schreiben haben. Aber um die Pflichtaufgaben, Bildung, Sicherheit kümmert er sich zu wenig. Und ich habe selbst in der Rede, auf die wir vielleicht noch kommen, dass der Islam inzwischen auch zu Deutschland gehört, in der Rede habe ich die Jugendrichterin Heisig aus Berlin zitiert, die sich das Leben genommen hat, weil sie beklagt hat, dass gerade in Berlin damals zu oft nur ermahnt würde, statt zu verurteilen, statt heranzuziehen, Straftäter in Haftung zu nehmen. Also ich bin für einen starken Staat und habe immer die Innenminister dabei unterstützt. Und das schließt nicht aus, dass man für all die, die unsere Gesetze beachten, eben besonders weltoffen und besonders integrativ ist und allen ein faires Angebot macht. Also das sind für mich zwei Seiten einer und derselben Medaille.
Ja, meiner Meinung nach hat das ja gar nichts unbedingt miteinander zu tun. Sie haben einige Jahre zuvor auch Roland Kochs Kampagne gegen die doppelte Staatsbürgerschaft unterstützt. Das fand ich wegen einer Geschichte jetzt besonders interessant, weil ja Ihr Nachfolger als Ministerpräsident war der erste deutsche Ministerpräsident mit einer doppelten Staatsbürgerschaft, nämlich David McAllister.
Richtig, wenn beide Eltern zwei Staatsbürgerschaften haben, ist das ja auch völlig unbestritten. Die Frage ist ja, ob man, wenn Eltern aus einem Land kommen und man in ein anderes Land wechselt, dann auch zwei Staatsbürgerschaften haben kann. Und ich habe bei der Unterschriftenaktion, die Roland Koch damals wollte, dafür Sorge getragen, dass sie nicht nur gegen die doppelte Staatsbürgerschaft war, sondern die Unterschriftenaktion lautete damals, wir lehnen die generelle doppelte Staatsbürgerschaft ab und wollen eine viel bessere und zielführendere Integrationspolitik. Also die Unterschriften wurden damals für zwei Dinge gesammelt. Aber gegen die generelle doppelte Staatsbürgerschaft und für eine wirkliche Integration, um zu einer bunten, vielfältigen Gesellschaft zu kommen.
Aber das Herr gehört Wolf, ja miteinander zusammen. Aber zum einen, Sie wissen ja, wie die Kampagne tatsächlich gelaufen ist. Und muss man sich nicht ehrlich machen? 22 von 27 EU-Staaten oder 23 inzwischen haben die doppelte Staatsbürgerschaft, USA, Kanada. Wir haben nichts gegen doppelte Staatsbürgerschaften von Schweizern, von Amerikanern, aber von Türken. Ging es nicht um die eigentlich?
Es ging auch um die große Zahl türkischer Bürger, die bis heute ja vereinnahmt werden vom türkischen Staatspräsidenten. Der sagt ja bis heute, ich regel, was in deren Moscheengemeinden passiert, über DİTİB-Gemeinden. Ich sage denen, was sie zu wählen haben. Ich dirigiere die. Das sind eigentlich meine Bürger. Und gerade die stehen unter einem unglaublichen Druck, auch für Erdogan kritisiert zu werden oder zu Erdogan gefragt zu werden oder hinterfragt zu werden, warum sie in Deutschland mehr Erdogan wählen, als in der Türkei Erdogan gewählt wurde. Was in der Türkei dazu führt, dass der Wechsel von Erdogan zu einer anderen Lösung erschwert wird durch die Türken in Deutschland. Also da stellt sich ja ganz akut die Frage doppelter Loyalität, ob man sich als Deutscher oder als Türke sieht. Und dazwischen sollte man sich schon stärker entscheiden, was die Nähe zum Herkunftsland, zum Heimatland überhaupt nicht mindern muss. Aber auf zwei Feldern politisch zu spielen, das ist nicht unproblematisch.
Aber warum stört uns das nur bei Türken?
Das stört uns deshalb.
Und nicht bei Amerikanern oder Belgiern.
Weil es nicht vorgekommen ist, dass der amerikanische Präsident den Amerikanern in Deutschland sagt, was sie nicht wählen dürfen, was sie wählen müssen, dass es eigentlich ihre Repräsentanten in Deutschland sind. Also da ist schon der türkische Staatspräsident eine besondere Herausforderung. Und da ist die Zahl eben auch eine besonders signifikante. Das sind Kriterien, die dürfen schon diskutiert werden.
Das heißt, das reformierte Staatsbürgerschaftsgesetz, was wir jetzt haben, lehnen Sie ab?
Als ehemaliger Bundespräsident hat man ja den Luxus, dass man sich jetzt zu einzelnen Gesetzentwürfen, tagespolitischen Debatten und so weiter, sinnhafterweise gar nicht äußert. Heute aus der Distanz würde ich sagen, natürlich war die damalige Unterschriftenaktion problematisch, weil sie von manchen genutzt wurde, ausländerfeindliche oder zuwanderungsfeindliche Ressentiments zu wecken. Wenn man das in seiner ganzen Fülle hätte übersehen können, hätte man gegen die Unterschriftenaktion sein müssen. Und danach haben es eben Leute wie Sarrazin genutzt, um Rassismus zu machen, um rassistische Ressentiments zu verbreiten. Und da stehe ich nun wirklich dagegen und habe deswegen ja auch Jahre später diesem Sarrazin den entsprechenden Konter gesetzt und deutlich gemacht, dass das so nicht angehen kann.
Das waren jetzt gerade zwei Punkte, wo man sagen würde, also innere Sicherheit, doppelte Staatsbürgerschaft, ja, entspricht auch einem konservativen Politikerbild. Weniger typisch, zwei symbolische, aber deswegen nicht unbedingt unwichtigere Entscheidung in ihrer zweiten Amtszeit. 2010 war das, glaube ich. Da haben sie mit Johanna Wanka die erste Ostdeutsche in ein westdeutsches Kabinett geholt. Und sie haben in das erste deutsche Kabinett überhaupt eine türkischstämmige Frau geholt, nämlich Aygül Özkan. Die wurde dann Landesministerin für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration.
Das waren für mich deutliche Zeichen, dass wir ein buntes, ein vielfältiges Land sind und weiter gucken müssen, Kabinette zu bereichern, zu verbessern, Bereiche mit abzubilden, die in unserem Land wichtiger werden. Und es war für mich schon erstaunlich, dass, wenn man sich nach den Besten umgeguckt hat, dass man dann auf Frau Wanka kam und später thematisiert wurde, dass sie aus dem Osten kam. Ich habe gar nicht danach geguckt, aus Ost oder West. Ich wusste einfach, es ist eine tolle Wissenschaftspolitikerin, eine tolle Mathematikerin, eine mit Wissenschaftserfahrung. Und die hat dann ja auch bei uns eine so gute Arbeit gemacht, dass sie von der Kanzlerin zur Bundesbildungsministerin anschließend berufen wurde. Und Aygül Özkan ist heute auch bundesweit renommiert in Fragen der Wirtschaft.
Da wussten Sie aber schon alleine aufgrund des Namens, welchen Hintergrund Aygül Özkan hat. Also
natürlich,
war doch eine bewusste Entscheidung.
Da war es eine bewusste Entscheidung, insbesondere unter den vielen Bürgern mit Einwanderungsgeschichte, aber auch unter den vielen Millionen Muslimen in Deutschland zu schauen, ob da nicht auch eine qualifizierte Bewerberin oder ein qualifizierter Bewerber ist, der deutlich machen kann, die können auch alles werden in unserem Land. Um auch den jungen Leuten zu sagen, ihr könnt euch nicht rausreden, ihr hättet hier gläserne Decken, ihr könntet das und das nicht werden und würdet irgendwo ferngehalten. Nein, bei mir könnt ihr sogar Minister werden. Hab damals ein bisschen unterschätzt, dass die jungen Leute gar nicht alle Minister werden wollen, aber es war ein Signal und es war auch ein Signal zur Integration in den alten Pflegeheimen beispielsweise, wenn die Bewohner dann sagten, Mensch, der Name ist ja ein bisschen ungewöhnlich, die Frau ist ja ein bisschen ungewöhnlich, aber sie ist kompetent, sie weiß, wovon sie redet. Da ist auch den Alten in den Pflegeheimen deutlich geworden. Ja, unser Land verändert sich, wir haben neue deutsche Mitbürger, die hier geboren sind, andere Religion haben, aber wirklich was taugen. Und das ist ja bis heute mein Lebensthema, dass ich auch in der Deutschlandstiftung Integration mit 1700 Stipendiaten, deren Eltern aus 105 Ländern kommen, sehe, was für Potenziale die Einwanderer bieten.
Am 1. Juni 2010 bekommt der niedersächsische Ministerpräsident Christian Wulff einen Anruf von Bundeskanzlerin Angela Merkel, ob er denn am Abend zu ihr ins Kanzleramt kommen könne. Er konnte. Und dort hat sie ihn dann gefragt, ob er sich vorstellen könne, Bundespräsident zu werden. Horst Köhler war gerade zurückgetreten. Und wie fast 20 Jahre zuvor, als es um die Spitzenkandidatur in Niedersachsen ging, sagte Christian Wulff sofort ja. Herr Wulff, Sie sind ein selbstbewusster Mann.
Im Detail war es so, dass ich am Montag schon mit Angela Merkel und anderen zusammensaß, als Horst Köhler seinen Rücktritt erklären wollte. Und danach hatte sich dann zwischen Horst Seehofer für die CSU, Guido Westerwelle für die FDP und Angela Merkel für die CDU ergeben, dass man einen Kandidaten gemeinsam präsentieren will oder eine Kandidatin und dass für alle drei Parteien, die Mehrheit in der Bundesversammlung hatten, mehrere, unter anderem auch ich, denkbar wären.
Aber diesmal wussten Sie vorher nicht, dass Sie gefragt werden.
Nein, es war auch nicht so einfach.
Und Sie haben sofort ja gesagt?
Nein, es war auch nicht so einfach, dass ich gefragt wurde, sondern ich habe nicht wissen können, was ich gefragt werde und habe deswegen erst einmal an diesem Tag gesagt, dass ich um 18 Uhr noch mit Gerhard Schröder bei der Feier, 1. Juni, nämlich 10 Jahre nach der Eröffnung der Weltausstellung Expo in Hannover einen Termin habe. Da musste ich erstmal noch hin und dann konnte ich 1928 oder wann nach Berlin fahren und war erst um 8:45 in Berlin und auf der Fahrt habe ich meine Frau mitgenommen, weil ich meiner Frau gesagt habe, es kann passieren, dass ich gefragt werde, dass Wolfgang Schäuble oder irgendein anderer Minister Bundespräsident wird und ob ich denn dann ins Bundeskabinett wechseln wolle. Also die Frage, was passiert, war völlig offen und bei dieser Zugfahrt habe ich sehr lange mit meiner Frau gesprochen, dass wenn überhaupt etwas mich reizen würde, nämlich das Amt des Bundespräsidenten, weil dieses die Möglichkeit gibt, eben Brücken zu bauen, Menschen zusammenzuführen, neue Akzente zu setzen, dass ich sehr gut fand, dass mal ein junger Mensch für die Politik verhältnismäßig junger Mensch. 40 muss man ja sein, um Bundespräsident werden zu können nach unserer Verfassung.
52 waren Sie, ne?
Ja, und das Mindestalter für Bundespräsident ist 40 nach unserem Grundgesetz. Und dass mal ein Jüngerer, 52 oder 51 war ich, glaube ich, zu dem am 1. Juni noch, Bundespräsident
stimmt, wird. 19. Juni war dann der
52. Und eben mit einer Frau, die jung ist, mit Kindern, wo eins in der Grundschule ist, eins noch gar nicht in der Schule ist, eins am Gymnasium ist, G8, womit also auch Lebensrealität von jungen Familien mit in das Amt kommt, da waren alles Überlegungen. Und auf dieser Zugfahrt habe ich für mich mit meiner Frau klargestellt, also das Amt des Bundespräsidenten, das würde reizvoll sein. Ansonsten nach Berlin zu wechseln, sei nicht reizvoll, weil ich dann Ministerpräsident bleiben wolle. Und dann kam das Gespräch mit Angela Merkel und Angela Merkel hat, was mich betraf, gesagt, wenn ich jetzt dich vorschlage, werde ich dafür heftigst kritisiert, weil es heißt, einen ihrer Bewerber aus dem Weg geräumt zu haben. Also sie war nicht definitiv der Meinung, ich solle das machen, sondern wir haben gemeinsam erörtert und sie hat dann mit Interesse gehört, dass ich durchaus interessiert wäre und es gerne machen würde und hat mir dann gesagt, dann überleg bis morgen und entscheide dich bis morgen Mittag. Und am nächsten Mittag habe ich ihr dann nach Beratung mit engsten Freunden gesagt, ich stehe zur Verfügung. Und dann hat sie weiter Kontakt aufgenommen und am nächsten Tag dann gesagt, so und jetzt haben wir uns auf dich verständigt. Und dann bin ich nach Berlin geflogen und am Donnerstagabend in Berlin als Kandidat präsentiert worden. Das war diese Tage von Montag bis Donnerstag.
Genau, aber Sie haben schon ziemlich schnell für sich beschlossen, ja, das ist ein Traumjob für Sie.
Das ist ein Amt, das im In- und Ausland die Möglichkeit gibt, ein neues, ein modernes Deutschland zu repräsentieren. Das fand ich sehr reizvoll und war deswegen dazu bereit, das Amt zu übernehmen. Das war eine innere Entscheidung. Es gab viele Ämter, die wurden mir angetragen und dieses Amt, das habe ich selber angestrebt. Das ist so. Und habe deswegen auch die Verantwortung voll übernommen und habe Angela Merkel gesagt, ich werde immer sagen, du hast mich nicht in das Amt gedrängt, sondern ich selber wollte das Amt auch haben. Und das sehe ich heute so wie damals.
Sie haben dann ähnlich wie für den Ministerpräsidenten hier auch 3 Wahlgänge benötigt. Sie hatten auch wieder einen beliebten Gegenkandidaten, Joachim Gauck. Jetzt hat es immerhin keine 10 Jahre gedauert, aber doch über 9 Stunden. Hat sie das eigentlich trotz der satten Mehrheit, die sie eigentlich gehabt hätten und dann ja auch hatten in der Bundesversammlung, hat sie das eigentlich verletzt?
Das war eine sehr schwierige Zeit, vor allem in den 4 Wochen zuvor. Was mich vor allem geärgert hat, war die Tatsache, dass ich am Donnerstag präsentiert wurde und am Wochenende bereits der Spiegel aufmachte, der bessere Präsident Gauck, und die Bild am Sonntag aufmachte, yes, wie Gauck. Also die Medien, wichtige Medien, nicht die Medien, aber wichtige Medien, sich klar positioniert hatten für Joachim Gauck. Und da war ich der Meinung, dass eigentlich Medien über Kandidaten fair berichten sollen und den Bürgern überlassen soll, wie die Bürger sich dort einstellen und welche Meinung sie haben. Also dieses Berichten über Politik oder Politik machen, das fand ich sehr unangemessen, dass so stark die Medien einseitig Position bezogen haben. Obwohl
Politik
nach meiner
kommentieren ist doch aber sehr wohl erlaubt.
Kommentieren absolut, wenn man die Nachricht und die Kommentierung trennt, aber wenn sie so an einem Wochenende geballt, wenige
also
Stunden
hat sie
nach
Bekanntgabe. Oder geärgert.
Geärgert, natürlich geärgert. Und wenn dann immer wieder welche anrufen und sagten, wann schmeißen sie denn hin und wollen sie denn wirklich antreten und sie wissen doch, dass wir ganz anderen wollen, dann denken sie, meine Güte, die Medien sind aber als vierte Macht ganz schön massiv. Und das habe ich in den Wochen gemerkt und dann meine ganze Amtszeit über eigentlich gemerkt, dass man die sozusagen in den Raum gestellte Meinung dieser mächtigen Medien, ich sage jetzt mal Spiegel und Bild am Sonntag und Springer, und Herr Döpfner hat dann ja auch, als ich zurückgetreten war, massiv persönlich Einfluss genommen und Philipp Rösler angerufen hat, gesagt, wir erwarten jetzt, dass die FDP Herrn Gauck zum Präsidenten wählt. Und als er dann erklärt hat, wir wählen Herrn Gauck zum Präsidenten, da hat er in der Bild kommentiert, ein toller Rösler, super Typ, ganz klasse gemacht. Also da wird massiv Politik gemacht und da stört auch die Bevölkerung sehr, wenn sie das Gefühl hat, sie wird da ein Stück weit in eine bestimmte Richtung gedrängt. Das führt auch zu dem Vertrauensverlust, den wir damals und andernorts erlebt haben.
Machen wir nochmal einen kleinen Sprung zurück. Ihre Antrittsrede am 2. Juli 2010, der heißt es, ich zitiere einen Satz, Nein, zwei Sätze. Wir müssen unser Land weiter internationalisieren. Das können wir schon hier bei uns einüben, in unserer Bundesrepublik, in unserer bunten Republik Deutschland. Das war für einen Politiker von der CDU eine sehr ungewöhnliche Wortwahl. Das ist ja eher sozusagen grünen Vokabular gewesen, die bunte Republik.
Absolut. Und ich bin der festen Überzeugung bis heute, dass die rechte demokratische Mitte ganz entscheidend dafür ist, wie sich ein Land entwickelt. Wenn die sich nämlich öffnen, dann ist es leichter und gelingt es besser, als wenn es nur die Linke oder das rot-grüne Lager macht. Wenn aber ein Vertreter von bürgerlichen Parteien, konservativen Parteien, Christdemokraten dem Land sagt, wir müssen uns öffnen, wir brauchen Vielfalt, wir brauchen Einwanderung, wir sind ein anderes Land geworden, wir müssen uns in diese Richtung entwickeln in der globalen Welt, dann ist es etwas sehr Förderliches und etwas natürlich auch Mutiges. Es verwirrt auch, es irritiert auch, es führt auch dazu, dass einem Leute von der Fahne gehen, die einen nicht mehr so unterstützen. Aber das habe ich bewusst gemacht. Ich habe diese Entlehnung von Udo Lindenberg, Bunte Republik, bewusst gemacht.
Und 4 Monate später folgte dann die berühmte Rede zum 20. Jahrestag der Deutschen Einheit mit einem Satz, den ja ähnlich Wolfgang Schäuble 4 Jahre zuvor schon gesagt hatte, aber vom Bundespräsidenten und am Tag der Deutschen Einheit natürlich eine ganz andere Wirkung entfaltet hat. Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland. Herr Wulff, hätten Sie gedacht, dass die CDU auch im Jahr 2024 noch darüber streitet, jetzt gerade ganz aktuell mit dem Grundsatzprogramm?
Ich habe es mir anders erhofft. Ich war der Meinung, dass dieser Satz an diesem Tag angesichts der Riesendebatte um das Buch von Sarrazin gesagt werden musste und dass er zu einer Debatte führt und dass dann die Bejaher dieser These, dass der Islam inzwischen auch zu Deutschland gehört, zunimmt, dass man sich damit arrangiert und dass man die sich daraus ergebenden Konsequenzen zieht, dass man nämlich dann islamischen Religionsunterricht hier einführt, dass man die Religionslehrer hier ausbildet, dass man die Imame hier ausbildet, dass man die Abhängigkeit der muslimischen Gemeinden von anderen Ländern kappt und sie hier selbstbewusst in unserem Land auf dem Boden unserer Verfassung entwickelt. Denn die Verfassung gilt für alle, das habe ich auch an diesem 3. Oktober gesagt. Also dass alle sich hier lockerer machen und das miteinander erproben, erlernen und praktizieren. Das war meine Erwartung und Hoffnung und dass bis heute Muslime immer nur im Zusammenhang mit Clan-Kriminalität, mit Terror oder durch Kritik liberaler Muslime an fundamentalistischen stattfinden und nicht in ihrer ganzen Breite, dass 5000 Muslime in der Bundeswehr Dienst tun und den Kopf hinhalten für unsere Freiheit, dass wir in allen gesellschaftlichen Bereichen Muslime haben, in Film, Medien, in der Wirtschaft, in der Forschung, in allen Bereichen. Also wir würden bei der Europameisterschaft im Fußball gar nicht antreten können, wenn wir nicht Musiala hätten, wenn wir nicht Rüdiger hätten, wenn wir nicht Gnabry hätten, wenn wir nicht andere hätten mit Zuwanderungsgeschichte. Also nur mit Christian, Manfred, Günther und Michael in der Nationalmannschaft aufzustellen, ist völlig unrealistisch.
Aber ich finde die ganze Diskussion auch merkwürdig, ehrlich gesagt, so der Islam. Es geht doch um die Menschen. Also sie leben in Deutschland entweder rechtmäßig oder nicht. Und wenn sie hier rechtmäßig leben, dann gibt es sowieso für alle Menschen eine Religionsfreiheit. Dann können sie Christen, Juden, Muslime, Buddhisten, sonst was auch immer sein. Warum diese Fixierung auf den Islam?
Damit war von meiner
Seite. Und nicht die Zugewanderten.
Damit war von meiner Seite gemeint, dass unser Grundgesetz nach Artikel 4 eben nicht nur gewährt, dass man seine Religion lebt und entscheidet und konvertiert, sondern dass man seine Religion auch ausübt. Und das heißt, dass wir die Moscheen aus den Hinterhöfen der Gewerbegebiete holen und sichtbar machen am Tag der offenen Moschee, dass wir Iftar essen, also Fastenbrechen, sichtbar machen und nicht irgendwas sozusagen mehr oder weniger geduldet stattfindet, sondern dass es eben ein Teil unserer Gesellschaft ist. So wie wir Kirchen haben, wie wir Synagogen haben, haben wir auch Moscheen. Und so wie wir katholische und evangelische Religionslehrer haben, haben wir dann auch muslimische Religionslehrer in den Grundschulen. Und die Erfahrungen, das hatte ich ja zuvor eingeführt, sind, dass die Eltern von muslimischen Kindern sich viel mehr akzeptiert und anerkannt und wertgeschätzt fühlen, wenn ihre Kinder nicht nur allgemein Werte und Normen haben, sondern eben auch den Unterricht in ihrer Religion haben. Also stellen sich, wenn man sagt, der Islam gehört auch zu Deutschland, ein paar weitergehende Fragestellungen, die gelöst werden müssen, die man dann löst, wenn man sich das vor Augen führt, als wenn man das für sich abstreitet und sagt, wir sind nur ein christliches Land, obwohl die Bedeutung der Kirchen bedauerlicherweise in Deutschland abnimmt.
Sie haben ja auch die Angehörigen der Mordserie des rechtsterroristischen NSU ins Bundespräsidialamt eingeladen. Sie haben eine Gedenkfeier angesetzt für sie, an der sie dann selbst nicht mehr teilnehmen konnten, weil sie zurückgetreten waren. Das heißt, sie hatten also bei vielen Migrantenverbänden, bei vielen Migranten oder auch Nachkommen von Migranten einen exzellenten Ruf. Haben Sie heute jenseits der Stiftung Integration noch Kontakt und Verbindung? Trägt sie das noch heute?
Ich habe bis heute Kontakt zu den Angehörigen der Opferserie des NSU, der Opfer in Hanau, in Halle, in Kassel, wo es den Regierungspräsidenten Lübcke traf. Es gibt da eine starke Vernetzung zwischen den Opfern in Dortmund, insbesondere Kassel, Familie Josgat. Und das sind ganz enge Bindungen, die ich weiter pflege. Und ich bin traurig und zum Teil sehr verzweifelt darüber, dass immer noch nicht die Schlüsse aus dieser Mordserie gezogen wurden. Denn damals sind Menschen durch Deutschland gezogen und haben systematisch gemordet, diejenigen, die anders aussehen, als nach ihrer Meinung Deutsche aussehen müssten. Und heute gibt es nach wie vor Menschen, die unterscheiden wollen zwischen deutschen Staatsbürgern, die für sie Deutsche sind, und deutschen Staatsbürgern, die für sie keine Deutschen sind. Also die AfD differenziert zwischen dem Volkssouverän, auf den sie sich bezieht, und dem deutschen Staatsvolk. Und das ist für sie nicht dasselbe. Und das hatten wir mit den Nazis, dass sie sagten, ja, das ist zwar ein verdienter deutscher Jude oder jüdischer Deutscher, aber für uns eben kein richtiger Deutscher. Und das wird jetzt wieder anhand von Herkunft, von anderen Kriterien definiert. Und dass diese Gefahr in Deutschland wächst und dass da nicht allgemeine Empörung alle zusammenführt und trägt, das schockiert mich nach wie vor. Und da bin ich wahrscheinlich auch vom Elternhaus her geprägt, dass ich niemals wieder Minderheiten alleine lassen werde. Die Juden hat man alleine gelassen. Wir dürfen jetzt Minderheiten, und wenn es die Muslime sind, nicht alleine lassen, sondern müssen uns an ihre Seite stellen.
Christian Wolf. Das war Yukali, ein Lied aus einer Oper von Kurt Weill, gesungen von Ute Lemper hier, ein Wunschtitel von Christian Wulff. Der 2010 der jüngste Bundespräsident in der Geschichte wird und der erste mit einer Patchwork-Familie. Christian Wulff war von seiner ersten Ehefrau geschieden, hat aus dieser Ehe eine Tochter, war damals in zweiter Ehe mit Bettina Körner, dann Wulff verheiratet, die einen Sohn mit in die Ehe brachte. Und dann gab es noch einen gemeinsamen Sohn, der dann 2008 geboren wurde. Herr Wulff, es gab damals sehr, sehr viele Medienberichte über Ihr Familienleben und offenkundig nicht gegen Ihren Willen. Wie haben Sie sich positioniert? Wie weit geht man? Wie weit macht man? Haben Sie Privates öffentlich gemacht, sich fotografieren lassen und so weiter?
Wahrscheinlich habe ich auf keinem Feld meines Lebens mehr gelernt als auf diesem. Und die einzige Konsequenz, die ich für mich ziehen kann, ist: privat ist privat. Und die große Empfehlung, die ich all denen gebe, die ich heute berate, sind viele junge Leute, deren Mentor ich bin, absolut die Tür zuzumachen. Weil jeder Spalt der Einlassung, der Erklärung zu irgendetwas dessen, was Sie ansprechen, eben einfach für die Yellow Press und für viele, die es nicht immer nur gut meinen, eine Tür öffnet, die man nicht wieder zubekommt. Das hat mich unendlich viele Prozesse gekostet, dass heute mein Privatleben geschützt ist, dass heute nicht mehr Bilder abgelichtet werden können, wo ich lebe. Das hat unendlich viel Geld und Zeit und Kraft gekostet und deswegen ist der Rat an alle und auch insbesondere für mich selbst zu sagen, privat ist privat, also zuzumachen.
Aber Sie sind schon von sich aus damit an die Öffentlichkeit gegangen. Es gibt zum Beispiel aus dem Jahr 1996 ein Wahlplakat, da waren Kommunalwahlen in Niedersachsen. Da posieren Sie mit Ihrer dreijährigen Tochter.
Wie gesagt, ich habe in keinem Feld mehr gelernt als auf diesem, dass man sowas nicht machen sollte und dass es zwar schön wäre, wenn man etwas mehr wüsste über Politikerinnen und Politiker jenseits der Politik, aber es ist kein Feld, was sich dem gegenüber eignet. Und heute werden Sie dazu von mir seit Jahren nichts mehr gehört, erlebt, gesehen haben. Und das werde ich auch bis zu meinem Ableben durchhalten.
Ja, mich würde aber schon interessieren, was Sie denn dazu motiviert hat. Sie haben zum Beispiel ja auch als Bundespräsident Ihre 17-jährige Tochter mit auf den Staatsbesuch in Israel genommen. Da gab es dann auch viele schöne Fotos. Also mal schön, wenn der stolze Vater neben seiner schönen 17-jährigen Tochter posiert. Sie haben das ja bewusst gemacht. Sie müssen ja sich etwas dabei gedacht haben, auch wenn Sie es heute anders sehen.
Ganz, ganz gewiss. Und es hat bis heute ganz viele Nachwirkungen in Israel. Denn die Tatsache, ich glaube, sie war 18, sie war volljährig, sie wollte gerne mit. Die Tatsache, dass ich meine Tochter mit nach Israel genommen habe, hat eine ungeheure Wirkung dort ausgelöst. Weil die Israelis gesagt haben, das ist der erste Bundespräsident, der nach dem Zweiten Weltkrieg geboren ist. Und dass er sogar seine Tochter mitnimmt, das zeigt, dass er diese Verantwortung aller Deutschen, unabhängig davon, ob sie an irgendetwas beteiligt gewesen sein können, weiterträgt. Das haben die Israelis, die Juden in Israel so verstanden. Und das hat mir bis heute ganz enge Kontakte gebracht, dass sie sagen, ja, die hat sich mit dem Ankläger-Eichmann-Prozess dann mit jungen Leuten getroffen. Und die hat ein eigenes Programm absolviert, um zu sagen, junge Leute sind für nichts verantwortlich, was damals war. Aber junge Leute sind eben auch dafür verantwortlich, dass sich so etwas niemals wiederholt und dass Deutschland eine besondere Verantwortung haben für die Juden von Generation zu Generation. Ich war ja auch der Erste, der in Auschwitz sprechen musste als Deutscher. Also das Thema der Verantwortung für Israel, für die Juden, das ist ein Lebensthema für mich. Und das habe ich mit der Mitnahme meiner Tochter zum Ausdruck gebracht. Aber die war volljährig, wenn ich es richtig erinnere, 2011. Okay. Und sie wollte selber mit und sie hat das glänzend gemacht. Und das hat bis heute positive Nachwirkungen, weil ich immer in Israel damit verbunden werde. Der hat seine Tochter mitgebracht und damit deutlich gemacht, dass das von Generation zu Generation weitergegeben werden muss.
Ich nenne ein anderes Beispiel. Sie und Ihre erste Frau hatten sich getrennt. Sie hatten dann eine Beziehung zu Bettina Körner, heute Wulff. Und es soll damals einen Deal mit der Bild-Zeitung gegeben haben. Sie waren doch Ministerpräsident in Niedersachsen. Er bekommt die Nachricht exklusiv. Trennung, Ehefrau, neue Frau. Dafür bekommen wir eine freundliche Berichterstattung.
Ja, das ist unwahr, wo immer Sie das aufgegriffen haben mögen. Sondern das lässt sich ja leicht nachprüfen.
Das soll Herr Olaf Glesecke so eingefädelt haben, schreibt Armin Fuhrer in der Biografie von Ihnen.
Das ist unwahr, weil es gab eine Erklärung an alle Medien gleichermaßen am Pfingstmontag und am Pfingstdienstag. Also am Dienstag nach Pfingsten haben es alle gleichzeitig berichten können. Also das ist erkennbar unwahr. Und es stimmt eben nicht alles, was in der Zeitung steht oder in Büchern steht.
Deswegen frage ich ja.
Und wie gesagt, jede Art, zu solchen Dingen etwas zu sagen, selbst wenn sie nur Dinge sagen, die alle wissen oder bekannt sind, führen durch die Aktualität zu Berichterstattung von Doppelseiten, wo alles andere dazu erfunden wird. Aber nur der Satz einer Feststellung zu irgendwas, irgendwann zu einer nachwirkenden Berichterstattung führen. Das führt zu enormen Anwaltskosten, zu enormen Prozessen bis zum Bundesgerichtshof. Wissen Sie, ich durfte noch Jahre nach meinem Rücktritt auf dem Parkplatz des Einkaufsladens fotografiert werden. Der Paparazzi in Burgwedel fährt inzwischen Rolls-Royce, weil er eben auflauerte, solche Fotos abgesetzt hat und dazu Geschichten erfunden wurden. Und wenn Sie nicht mehr einkaufen gehen können, ohne dabei abgelichtet zu werden von Paparazzis, dann führt das zu einer enormen Lebensbeeinträchtigung. Es will mit ihnen keiner mehr mitgehen zum Einkaufen, weil nicht jeder sich überlegen will, was trage ich denn für Schuhe, was trage ich denn für Sachen, wenn ich einkaufen gehe.
Aber
Jahre später und das Gericht sagt, das darf nicht veröffentlicht werden, das Oberlandesgericht sagt, darf nicht veröffentlicht werden und der Bundesgerichtshof sagt, das ist ein öffentlicher Parkplatz, das ist Öffentlichkeit, das kann berichtet werden. Und dann wird abgelichtet der Einkaufswagen und dann können die Leute sehen, ob man vierlagiges oder Umwelttoilettenpapier kauft.
Aber Herr Wulff, Jahre zuvor gab es durchgehend erwähnt, eine sehr freundliche Berichterstattung seitens der Bild-Zeitung über Sie und Ihre Frau, über Ihre bezaubernde, junge, charmante, kluge, tolle, große, blonde und so weiter Frau mit allen möglichen Bildern und Fotos. Und ich glaube, damals haben Sie sich nicht gewehrt.
Dass bei öffentlichen Veranstaltungen Fotos berichtet werden, es gab keine Homestories und so weiter, habe ich nie gemacht. Also das ist dann auch eine Mehr von irgendwelchen Hans-Böckler-Stiftungen und so weiter, die dann eben etwas hineingeheimnissen wollen. Ich habe eine gewisse Zeit lang eine gewisse...
Hans-Böckler oder Otto Brenner?
Oder Otto-Brenner-Stiftung, der Hans-Böckler-Gewerkschaft oder was weiß ich. Ich glaube, Otto Brenner ist von Hans-Böckler.
IG Metall.
Ja, also diese darauf habe ich nie viel gegeben, da habe ich wenig Substanz dran gesehen. Fakt ist, dass man bei einer Berichterstattung, die positiv ist, vielleicht keine Prozesse führt, bei einer, die dann negativ ist, Prozesse führt. Auf jeden Fall sollte man klüger werden dürfen. Und ich bin klug geworden und sage heute, mir wird keiner mehr etwas dazu entlocken, sondern ich sage, privat ist privat. Ich habe heute meine Privatsphäre hart erkämpft über viele Instanzen, viele Prozesse und die genieße ich jetzt und die genießt meine Familie jetzt, die genießen meine Kinder jetzt. Wir waren das Wochenende mit allen drei Kindern und deren Freunden und Freundinnen und meiner Frau zusammen. Und dass das wieder möglich ist, das ist ein großer Gewinn, ein Lustgewinn, ein Gewinn an Privatsphäre. Und den werde ich durch keine Äußerung mehr in Gefahr bringen.
Danach frage ich auch gar nicht, Herr Wulff. Das möchte ich jetzt mal feststellen hier. Ich habe Sie keine Sekunde
Nein,
nach Ihrer Privatsphäre gefragt.
Wenn man zur Vergangenheit und zur Familie was sagt, dann führt das auch zur Berichterstattung heute. Das ist einfach Fakt. Das ist einfach Fakt. Die Medien schauen sich diese Protokolle solcher Sendungen an und sagen, jetzt hat er sich wieder in irgendeiner Form zu irgendwas geäußert und dann machen wir darüber. Und wenn sie nur machen, er sieht es 10 Jahre später anders oder genauso. Das ist einfach Fakt. Sie haben vielleicht eine etwas andere Meinung über manche, die da tätig sind. Ich habe da inzwischen meine Meinung abschließen müssen. Da ist ein gewisses Maß an Bösartigkeit und an Auflage erzielen natürlich auch dahinter. Und sie glauben gar nicht, wie hoch die Auflagen der Blätter sind, die damit aufmachen.
Davon kann Deutschlandfunk Kultur natürlich nur träumen, wir als seriöses Programm.
Bei Ihnen habe ich ja auch gerne zugesagt.
Am 27. Februar 2014 wird Christian Wulff vom Landgericht Hannover vom Vorwurf der Vorteilsnahme und Vorteilsgewährung freigesprochen. 2 Jahre nach seinem Rücktritt vom Amt des Bundespräsidenten steht fest, Christian Wulff ist unschuldig und er erhält eine Entschädigung für die erlittenen Durchsuchungen. Wie ist das, Herr Wulff? Feiern Sie seitdem diesen 27. Februar? Ist das so ein wichtiger Jahrestag für Sie?
Meine engsten Freunde schreiben mir tatsächlich zum 27. Februar immer wieder, dass es gut war, es durchgestanden zu haben bis zu diesem Punkt. Und das empfinde ich auch so, dass man sich nicht eingelassen hat auf irgendwelche Einstellungsangebote, sondern dass man es bis zu Ende durchgefochten hat, zu sagen, ich habe mich immer rechtmäßig verhalten und das will ich auch garantiert bekommen. Und mir sagt es eben auch, wir leben in einem Rechtsstaat. Wir leben wirklich in einem tollen Land, wo jemand, der nichts gemacht hat, auch am Ende das dann attestiert bekommt. Das gilt in wenigen Ländern der Welt. In den meisten wird man vorverurteilt und hat dann keine unabhängige Justiz, die einem das Recht verschafft.
Ich versuche es mal kurz zu halten. Sie waren ja zurückgetreten, weil die Staatsanwaltschaft die Aufhebung ihrer Immunität beantragt hatte. Und zuvor hatten Sie 2 Monate lang im Fokus einer sehr kritischen Medienöffentlichkeit gestanden. Manche sprechen auch von einer Hetzjagd. In Ihrer Rücktrittserklärung am 17. Februar 2012 haben Sie gesagt, ich zitiere, die Berichterstattung, die wir in den vergangenen 2 Monaten erlebt haben, haben meine Frau und mich verletzt. Sind die Verletzungen inzwischen verheilt?
Vernarbt.
Vernarbt.
Es bleibt immer irgendwie sichtbar, aber es schmerzt nicht. Es ist eine Narbe und es macht ansonsten vielleicht auch anderen Mut, dass das Leben wie eine Achterbahnfahrt ist, dass es rauf und runter geht und am Ende man in schwierigen Phasen das meiste fürs weitere Leben lernt und dann war es dann doch für irgendwas gut. Also meine Großmutter ist 102 geworden, die hat immer damals gesagt, alles ist für was gut, alles hat 2 Seiten und du wirst es erst später erkennen. Irgendwie hat meine Großmutter in all dem Recht gehabt. Damals habe ich es nicht gesehen, aber inzwischen habe ich es gelernt. Man geht dann zugrunde, manche hatten ja auch Sorge. um mich, aber ich bin in dem Sinne zugrunde gegangen, sich zu fragen, welchen Anteil hatte man selbst daran, was waren andere Ursachen, was kann man daraus für Schlüsse ziehen. Es macht einen zu einem anderen Menschen und zu einem selbst wieder, führt es einen zurück. Ich habe viel Hilfe in Anspruch genommen, vieler kluger Ratgeberinnen und Ratgeber, und halte heute Vorträge Gewinnen in der Niederlage, dass man also durch Rückschläge auch entsprechend resilienter, stärker werden kann. Und eine Resilienz haben wir am Anfang unseres Gesprächs besprochen, in der Jugend gefordert gewesen zu sein. Das hat mich natürlich damals schon resilienter gemacht, zu sagen, wenn ich das dann damals durchgestanden habe, dann kann ich das jetzt auch durchstehen. Und heute werden die Dinge auch eben sehr differenziert betrachtet. Es gibt immer wieder Bürger, die mir sagen, dass es ihnen damals sehr leid getan hat, was mit mir gemacht worden wäre. Ich traf jetzt in der thüringischen Gemeinde Geiser jemand, der sagte, also mich hat es von Medien total entfremdet, wie damals mit ihnen umgegangen wurde. Und das hat auch in der Medienlandschaft eine kritische Selbstaufarbeitung gegeben. Und es hat ja auch ein solcher Fall sich nicht wiederholt, wie es mit mir passiert ist. Das gibt ja auch Hoffnung,
genau,
dass
also es
alle
ging,
ihre Schlüsse daraus gezogen haben.
Es ging damals in den Medien, ich zähle mal ein bisschen was auf, um ihren Hauskredit, um ihre Nähe zu Managern und Unternehmern und die finanziellen Vorteile, die sie daraus gezogen haben sollten, um ein Upgrade bei einem Flug und um ihren Anruf beim damaligen Chefredakteur der Bild-Zeitung, Kai Diekmann. Die Presse, die Medien haben Fehler gemacht, haben teilweise Selbstkritik geübt. Sie haben gerade gesagt, man geht zugrunde und fragt sich, haben Sie auch Fehler gemacht?
Zum Glück habe ich die auch in meinem Buch ganz oben, ganz unten alle ausgeführt und einfach nur gesagt, naja, ich habe viele Fehler gemacht, die führe ich hier aus, aber vielleicht sollten auch die Medien ihre Fehler ausführen, vielleicht auch die Justiz, vielleicht auch die Politik. Und das ist passiert nach meiner Meinung, es ist weitergegangen und hat sich so in der Form nicht wiederholt. Also ich habe das Kapitel für mich abgeschlossen, jetzt sollen sich andere dazu äußern, einlassen. Ich tue das nicht mehr. Ich mache aber zum Beispiel etwas, was mir am Herzen liegt. Ich halte sehr viele Vorträge über die Bedeutung von Medien, von Medienvielfalt, von öffentlich-rechtlichen Sendern, von Tageszeitungen. Ich werbe bei Veranstaltungen und sage, wenn ihr etwas Gutes tun wollt, dann finanziert euren Kindern die Mitgliedschaft in einer demokratischen Partei und schenkt ihnen ein Digital-Abo, weil ich der Überzeugung bin, wir brauchen eine qualifizierte Medienlandschaft. Und wenn ich das dann sage, dann wirkt es wahnsinnig glaubwürdig. Und dann sagen die Leute, also wenn der das sagt, nach den Erfahrungen, die der gemacht hat, dann müssen wir wirklich drüber nachdenken, wie sich unsere Kultur zum Negativen verändert, wenn immer weniger Menschen eine Tageszeitung abonniert haben. Das ist etwas, was mir Sorge macht. Und dafür werbe ich. Und da sieht man, man kann sich weiterentwickeln und am Ende dann noch einen besonders guten Beitrag leisten.
Herr Wulff, ich sehe mit großer Anerkennung Ihr geschicktes Ablenken von meiner Frage. Aber ich möchte doch auf einen Punkt eingehen, weil der mich irgendwie bis heute doch beschäftigt, nämlich dieser berühmte Anruf im Dezember 2011 bei Bild-Chefredakteur Kai Diekmann. Da lagen ja damals, wenn ich richtig gerechnet habe, 35 Jahre tadellose politische Karriere hinter Ihnen. Und dann ruft der Bundespräsident den Chefredakteur einer Tageszeitung an, um die Veröffentlichung eines Artikels aufzuhalten. Das macht man doch eigentlich nicht. Also das verstehe ich immer noch nicht so richtig, wie es dazu gekommen ist.
Gibt es ganz viele Gründe. Ich habe davon einige in meinem Buch angedeutet. Für mich ist das heute etwas, wo es einfach meiner Seele gut tut zu sagen, das ist für mich im Jahr 2024 kein Thema. Man hat eine begrenzte Zeit zum Leben. Niemand weiß, wann die zu Ende ist. Und die sollte man für Gutes nutzen, Gutes tun, nach vorne schauen. Albert Einstein hat gesagt, wir werden uns um die Zukunft kümmern müssen, in der werden wir leben. Und deswegen nehmen Sie es nicht krumm und seien Sie nicht zu traurig jetzt in den Mai, dass ich an dieser Stelle einfach Ihre Wünsche vielleicht gelegentlich beim Glas Wein privat zu erfüllen versuche, aber über den öffentlichen Rundfunk da nicht mehr mitzuwirken bereit bin. Weil es einfach schön ist, dass man das abgeschlossen hat. Und wenn ich in Diskussionen bin und jemand da versucht, dann gibt es immer so eine allgemeine Empörung des Publikums zu sagen, nun lass den Jungen doch einfach mal mit diesen Dingen in Ruhe, der macht doch jetzt so viele andere Sachen. Und dieses Empfinden gibt mir ganz viel Kraft und das rechtfertigt zu sagen, an der Stelle, das sind Stellen, an denen mache ich zu.
Okay, ich gebe mich geschlagen und wir sprechen gleich über die ganz vielen anderen Dinge. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und Christian Wulff ist noch einige Minuten hier zu Gast. Er ist 2012 als Bundespräsident zurückgetreten und hat meines Wissens seitdem keine politischen Ämter mehr inne gehabt, Herr Wulff. Ein Mann wie Sie, der ja davor seit seinem 16. Lebensjahr im Grunde genommen Politik gemacht hat, hatten oder haben Sie keine Phantomschmerzen?
Mir kommt zugute, dass ich alles machen durfte, was ich machen wollte und dementsprechend nicht so einen Status des Unerfüllten habe. Ich glaube, wenn Menschen so aus der Bahn geworfen werden, die als Ministerpräsidenten gehandelt werden, als Bundeskanzler gehandelt werden und sich immer sagen, ja, ist eigentlich schade, dass ich das nicht mehr geworden bin, ist es bei mir so, ich durfte 7 Jahre lang ein Land regieren. Ich durfte als Bundespräsident 2 Jahre lang Akzente setzen und hätte das gerne länger gemacht.
Und 5 Jahre Schulsprecher.
Und viele, viele andere Dinge an Universität in meiner Heimatstadt Osnabrück. Also ich habe sozusagen eine ganz große Dankbarkeit, dass ich das machen durfte, gestalten konnte, darauf zurückblicken kann. Tu das auch mit großer Genugtuung. Die Zahl der Dinge, die ich falsch gemacht habe, die sind aus meiner Sicht überschaubar. Die Dinge, die ich mutig gemacht habe, sind bis heute nicht zurückgeschraubt. Also ich habe ja Niedersachsen die Hälfte aller Rechtsvorschriften aufgehoben, die Bezirksregierung abgeschafft, die Verwaltung verschlankt.
Auf Ihrer Homepage steht, dass Sie als Rechtsanwalt in Ihrer Kanzlei in Hamburg arbeiten. Allerdings gibt's diese Adresse nicht, diese Homepage. Arbeiten Sie wieder als Rechtsanwalt?
Ich bin in einigen Aufsichtsgremien, berate einige Familienunternehmen, berate einige Ausländer, die in Deutschland investieren, einige Deutsche, die ins Ausland gehen, aber in einem überschaubaren Rahmen.
Und weiter heißt es, Sie arbeiteten als Bundespräsident AD in Ihrem Berliner Büro, also außer Dienst. Was nehmen Sie Termine wahr, die der tatsächliche Bundespräsident nicht wahrnehmen kann?
Vereinzelt vertrete ich den Bundespräsidenten, vereinzelt die Bundeskanzlerin, den Bundeskanzler oder die Bundesaußenministerin bei Anlässen wie der Beisetzung von Shinzo Abe in Japan oder bei der Amtseinführung des argentinischen Präsidenten oder bei einem Kulturjahr oder einer großen Veranstaltung, wo Deutschland repräsentiert sein soll. Und es ist international so, dass wertgeschätzt wird, wenn der Bundespräsident kommt, wertgeschätzt wird, wenn der Kanzler kommt. Wenn beide verhindert sind, dann haben einen hohen Stellenwert die ehemaligen Staatsoberhäupter, oft einen höheren als amtierende Minister, weil viele Länder der Welt haben ständig wechselnde Minister. Mhm. Aber die Zahl der Könige, der Kronprinzen und der ehemaligen ist überschaubar. Und so ist es bei Staatsoberhäuptern in den Demokratien. Da haben wir nicht mal Kronprinzen, kommende, sondern da haben wir nur amtierende und ehemalige. Und deswegen nehme ich solche Termine wahr. Ich war zum Beispiel bei der Amtseinführung von Präsident Zelensky in der
Ukraine.
Genau,
interessant. Den hatte man damals noch nicht so auf dem Schirm, ne? Herr Wulff, kein politisches Amt mehr, aber politisches Interesse, politisches Denken, wie wir ja jetzt auch gehört haben, ist auf jeden Fall immer noch in Überfülle vorhanden. Welches Thema von den vielen, die Sie wahrscheinlich beschäftigen, welches Thema ist für Sie zurzeit am dringendsten?
Dass wesentlich mehr Menschen darüber nachdenken, sich selbst einzubringen. Selbstverständlich zur Wahl zu gehen, demokratisch zu wählen, sich aber auch überlegen, ob sie nicht in eine demokratische Partei eintreten, ihr Expertenwissen zur Verfügung stellen, sich einbringen, Flagge zeigen, auch ihren Kindern gegenüber in die nächste Generation, dass man nicht nur sagt, sucht euch einen tollen Partner, setzt Kinder in die Welt, wenn ihr wollt, macht einen tollen Abschluss, sondern denkt auch daran, dass ihr für unser Land und seine Ordnung eine Verantwortung habt. Das ist mir das dringendste Anliegen. Dafür werbe ich. Ich sage Macron mit seinem Aufruf, Europa zu vertiefen, zu erweitern, zu stärken. Das muss Widerhall finden in Europa. Nichts ist von allein gekommen und nichts ist automatisch von Dauer. Auch Europa, hat Macron gesagt, kann sterben, wenn wir es nachlässig behandeln. Und dann fallen wir zurück in Nationalismen. Dann gibt es zwar nicht sofort Krieg, aber Nationalismus, das eigene Land über andere erhöhen, ist oft die Vorstufe von Wirtschaftskrieg und dann auch möglicherweise wieder einem Krieg. Und dieses Europa des Friedens, der Freiheit, der Marktwirtschaft, des Binnenmarktes, des Euro, das sollte uns einfach viel mehr wert sein. Und darüber aufzuklären, das ist, finde ich, Sache eines Altpräsidenten, das zu tun.
Sie haben auch sehr viele Ehrenämter inne, Präsident Deutscher Chorverband, Schirmherr, Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, Mitglied im Beirat der Felix Nussbaum Foundation, Vorsitzender am Kuratorium Dieter Fuchs Stiftung, Kuratorium Konrad Adenauer Stiftung. Ich höre mal auf, es gibt noch so ein paar mehr. Mir ist da eingefallen, wir sind uns im Jahr 2005 mal zu einem Interview begegnet. Damals waren Sie Ministerpräsident in Niedersachsen und da ging es um Ihre enge Verbundenheit mit Niedersachsen, mit Osnabrück und Hannover und die biografischen Gründe, warum Sie nie ein Jahr im Ausland gelebt haben, weil Sie Ihre Mutter gepflegt haben. Und dann sagten Sie so, ja, die Erfahrung mal für längere Zeit an einem anderen Ort, in einem anderen Land zu leben, die fehle Ihnen. Aber es wäre doch ganz schön, wenn das später mal möglich wäre, zum Beispiel in Südafrika, Kapstadt, da würden Sie gerne leben. Herr Wulff, jetzt machen Sie hier wieder so viel. Wie sieht's aus? Wollen Sie nicht mal doch ausfliegen?
Naja, noch habe ich Kinder zu Hause, unser Sohn geht zur Schule und so weiter. Das minimiert diese Möglichkeiten. Tatsächlich reise ich aber sehr viel, zweimal im Jahr nach Japan. War jetzt 2 Wochen in Japan und habe dort an Schulen geredet. Was können Jüngere von Älteren lernen? Und das waren tolle Begegnungen. Auch an Orten, die für mich früher wichtig waren, im Erdbebengebiet, im Fukushima-Gebiet, im Tsunami-Gebiet, an bestimmten Tempeln, die ich noch nicht besucht hatte, Orten, die deutsch-japanische Verbindungen haben. Also das Ausland, andere Kulturen, andere Sprachen, andere Lebensweisen, andere Formen, das reizt mich weiterhin, weil wir da unendlich viel lernen können. Also ich weiß dann immer, wenn wir nach Deutschland kommen, wenn hier gehupt wird, jetzt bin ich wieder in Deutschland, wenn es hier ein bisschen aggressiver wird. In Japan ist es so unglaublich höflich. Also vielleicht lebe ich auch mal längere Zeit in Japan in der Zukunft, wenn es mal geht. Das reizt mich weiterhin. Aber mein Zuhause ist Hannover, mein Zuhause ist Niedersachsen, ist Deutschland. Und das wird auch, glaube ich, so bleiben.
Sie haben es vorhin schon erwähnt, Ihr Buch Ganz oben, ganz unten, 2014 erschienen. Ganz oben, ganz unten. Wo sind Sie denn heute, Herr Wulff?
Im oberen Teil. Mir geht es gut, alles ist heil. Ich kann viel machen, mich viel einsetzen, viel erleben, viele Menschen treffen. Ich fühle mich rundherum in einer guten Lage, bin aber trotzdem von dem einen oder anderen in unserem Land beunruhigt und deswegen ausreichend motiviert, nicht alle Viere von mir zu strecken, sondern jeden Tag unterwegs zu sein. Und die Positionen, die Sie aufgezählt haben, haben ja alle eins zusammen. Es dient nämlich alles dem Zusammenhalt unseres Landes, also Menschen zusammenzuführen, zusammenzuhalten. Also dementsprechend mache ich da eine ganze Menge Sinnfüllendes.
Wir hören jetzt zum Abschluss dieser Stunde auch einen Titel, den Sie sich ausgesucht haben, passt jetzt auch wunderbar. Es wird ein gutes Leben von Heinz-Rudolf Kunze. Und vorher bedanke ich mich noch ganz herzlich fürs Gespräch, Herr Wulff.
Vielen Dank.
Es wird ein gutes Leben. Ich kann mein Brot verdienen. Und wenn wir kämpfen, wird der Lohn mal gerecht. Im Grunde geht es uns hier gar nicht so schlecht. Doch keine Trauermine, wenn ich an andere denke, dann sind wir ungeheuer privilegiert. Lasst uns was tun, das überall was passiert.